At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Eine tragbare Konsole von Valve? Gabe Newell baut seine eigene Switch? Okay, die Ankündigung des Steam Deck kam ziemlich überraschend und gehörte zugleich zu den beliebtesten Themen in letzter Zeit auf GameStar.de. Gleichzeitig hat Nintendo nun endlich doch auch ein neues Switch-Modell angekündigt und es gibt noch andere Hersteller, die an PC-Handhelds arbeiten. Woher kommt diese Renaissance der Handhelds? Noch vor wenigen Jahren hatten wir gedacht, dieser Markt sei komplett tot, weil ihn die Smartphones planiert haben. Warum eine Handheld-Konsole kaufen, wenn man ohnehin ein spielefähiges Gerät in der Tasche hat? Doch dann kam die Switch, verkaufte sich inzwischen knapp 85 Millionen Mal und zeigte, dass es eben doch einen Platz für mobiles Hardcore-Gaming gibt. Und da will Valve jetzt eben auch mitmischen. Oder was genau soll dieses Steam Deck denn erreichen und was kann das Ding überhaupt? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist unser mobilster Hardware-Redakteur Alexander Köpf. Hallo Alex.
Hi Michael.
Ebenfalls mit dabei der Chef-Switch-Spieler der GameStar. Herzlich willkommen, Heiko Klinge.
Bisschen enttäuschend, dass du nicht Chef-Switcher gesagt hast und das zehnmal hintereinander. Machen wir am Ende des Podcasts. Hallo.
Das war schon schwierig genug jetzt. Und ich nenne dich so, weil du der einzige Mensch bist, den ich kenne. Obwohl, wahrscheinlich hat Dimi auch gespielt, weil Dimi alles gespielt hat. Aber du bist der Einzige, der mir einfällt, der Xenoblade Chronicles 2 damals sogar gespielt hat auf der Switch, als es rauskam.
Nicht nur das, ich habe auch das neue Xenoblade, also das Remake, durchgespielt. Das sind jeweils 150 Stunden auf der Switch, ja.
Ja, genau. Also Chef-Switch-Spieler, da haben wir's. Völlig berechtigter Titel. Ihr könnt uns übrigens auch hören auf Spotify, iTunes, bei Amazon Music, auf Deezer, bei Stitcher und bei Audio Now. Für alle, die das nicht wissen. Und es sind offenbar immer noch ganz viele. Also, ne, wenn ihr den GameStar-Podcast woanders hören möchtet, dann wisst ihr jetzt, wo es ihn überall gibt. Oder noch besser, ihr werdet Mitglieder bei GameStar Plus. Da gibt's nämlich doppelt so viele Podcasts. Die volle Podcast-Power. Und jetzt sag bitte, Heiko, auf einer Skala von 1 war doch klar, bis 10, die machen was? Wie sehr hat dich die Ankündigung des Steam Decks überrascht?
Boah, schwierig.
Du kannst jetzt cool tun und sagen, war doch
nee,
klar,
das Ding ist, es ist eigentlich beides, weil eigentlich ist es ein war doch klar und ein die machen was, weil man es eigentlich gewohnt ist, dass Valve komplett irre ist. Also ja. ich halte die Idee von Steam Deck oder beziehungsweise wenn ich mir das Geschäftsmodell dahinter anschaue, ich verstehe nicht, warum Valve das tut. Also ich würde es gern verstehen, ich verstehe es nicht. Mhm. Ich finde es total faszinierend und es überrascht mich kein Stück, dass sie das tun, weil denen einfach vieles und auch viele Marktmechanismen völlig egal sind. Und das ist eigentlich ein total spannender, aber auch irrer Gegensatz. Das ist auch einer der Gründe, warum Valve so erfolgreich ist. Weil die eben auf diverse Marktgegebenheiten und Marktgesetze einfach einen großen Haufen setzen. Und ja, einfach machen, was Gabe gern hätte. So persönlich, privat.
Ja, einen großen Haufen Geld, meinst du natürlich, auch. Weil die einfach mit Steam, ich glaube, Valve hat ja einen Jahresumsatz von um die 4 Milliarden Dollar geschätzt. Das heißt, die können es sich auch leisten, nicht auf jeden Trend aufzuspringen, den es gibt da draußen. Und wir haben sogar bei GameStar schon einen sehr ausführlichen Podcast darüber aufgenommen, warum Valve eigentlich ganz anders tickt als andere Spielefirmen oder auch als die anderen großen. Ne, man muss ja sagen, mit dem Umsatz von 4 Milliarden bist du keine Garagenfirma mehr. Nämlich mit dem Limhuma Nagafi, ein Industrie-Special zum Thema Valve für unsere Plus-Mitglieder. Wer das noch nicht gehört hat, guckt gerne ein bisschen zurück in der Bibliothek und hört euch das nochmal an. Wir verlinken es auch auf gamestar.de, weil Valve tatsächlich in der Art und Weise, wie sie neue Ideen entwickeln und was sie tun, komplett abweicht von dem, was ein rein, sagen wir mal, gewinnorientiert, geschäftsorientiertes Unternehmen so tun würde. Und tatsächlich muss ich auch sagen, also ich hätte nie gedacht, dass die eine eigene Switch machen, auch nachdem bei Valve ja so die letzten Hardware-Versuche, die sie unternommen hatten, mit der Steam Machine und ihrem Big Picture-Modus und dem Steam Controller und dann auch noch dem Steam Link, so als Übertragungsgerät Richtung Fernseher. Das ist ja, hat ja alles nicht geklappt. Ja, die Steam Machines wurden, glaube ich, 2018 eingestellt wegen schlechter Verkäufe. Klar, die PS4 hat da halt einfach den Konsolenmarkt so hart dominiert, dass da gab's einfach nichts anderes, was da Platz hatte. Steam Link wurde auch 2018 eingestellt. Der Steam Controller ist inzwischen auch eingestellt. Also, nach all diesen Erfahrungen muss man sagen, dass die noch mal ins Hardware-Geschäft gehen, ist schon sehr überraschend. Alex, wie war das für dich? Du musst ja alleine schon froh sein, dass Valve jetzt neue Hardware macht, weil es auch dann doch wieder sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat und Artikel viel gelesen werden.
Ja, mich freut das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat's überrascht. Das es gab im Vorfeld schon immer so Gerüchte. Aber ich hatte die gar nicht so präsent auf dem Schirm und drum war für mich die Ankündigung überraschend. Natürlich, wenn man so diesen Valve-Kontext generell sieht, dann wiederum nicht, weil die probieren halt einfach immer wieder Dinge. Teilweise auch gar nicht so unerfolgreich. Ich meine, die Index-VR, die gibt's zumindest noch. Die Virtual Reality-Brille, das Headset. Und ja, mich freut es, dass es gibt. Und ich bin sehr gespannt, das Ding endlich mal in Händen zu halten, weil jetzt ist halt letzten Endes, was so die Leistung anbelangt oder die Performance, ist ja alles noch Spekulationssache oder ein bisschen Extrapolation aus den Bildern, die man so sieht und so. Und ja, bin sehr gespannt.
Also ich glaube, das ist gerade, dass das Beispiel mit der Valve Index ist super spannend in dem Zusammenhang, weil für mich, so absurd es klingt, von der Attitüde und von dem, was das Produkt soll und für wen das Produkt ist. Und ich glaube, da gibt es einfach viele Missverständnisse noch draußen. Ist das Steam Deck sehr, sehr vergleichbar mit der Valve Index?
Ja, findest du? Finde ich nicht. Aber erklär du erstmal, warum du es findest.
Naja, das Ding ist, dass viele glauben, so nach dem Motto, Valve macht jetzt eine Switch oder macht das, was die Switch werden sollte oder was man sich von einer Switch Pro gewünscht hätte. Und für mich kann das, ist das nicht weiter von der Wahrheit entfernt, als man sich es vorstellen kann. Denn was Valve hier macht, aus meiner Sicht, ja, genau wie bei der Valve Index wieder, sie machen das, was sie Bock haben, mit der Kalkulation, auf die sie Bock haben, für die Zielgruppe, auf die sie Bock haben. Und das ist auch total spannend, wenn man sich ja die Umfragen bei uns anschaut. Ne? Da haben, glaube ich, nur knapp über ein Drittel gesagt, hey, wir kaufen das Ding nicht. Und alle anderen haben gesagt, ja, voll cool, finde ich total spannend. Sie machen Produkte für Enthusiasten. Und die denken auch überhaupt nicht in Stückzahlen, wie das Nintendo oder ein Sony oder Microsoft machen. Sie machen hier ein Handheld für Core-Gamer irre. Ja, also für Leute, die ihre Steam-Bibliothek mitnehmen wollen und dafür eben auch bereit sind, dann ihre 650 Euro auszugeben. Die wollen nicht Nintendo angreifen, weil sie auch wissen, dass sie das gar nicht können, sondern und das ist auch so schön, weil das hat ja sogar Gabe Newell, ich glaube, von einer offiziellen Pressemitteilung gemacht. Ja, das ist der Handheld, den er eigentlich selbst schon immer mal haben wollte. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Die machen einfach das, worauf sie Bock haben. Und sie wissen, dass sie mit ihrer einfach breiten Marktmacht und mit der Steam-Zielgruppe, die sie haben, einfach die Stückzahl erreichen können, die sie brauchen, damit das Ding halbwegs profitabel ist und halbwegs funktioniert. Aber die werden nicht die werden niemals 80 Millionen davon verkaufen. Das wissen die auch. Die verkaufen ja auch nicht Valve Index zu gigantischen Mengen. Nun ist halt natürlich VR noch mal ein Ticken nischiger als Handheld Gaming. Aber das ist einfach, sie machen ja, man kann schon sagen, weil ich finde das Produkt durchaus spannend, ein feines Stück Liebhaber-Hardware. Aber das ist jetzt nichts, von dem Valve glaubt, und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie damit jetzt wirklich Konkurrent für Microsoft und Nintendo werden.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Dieses Liebhabermotiv ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Was für mich der Unterschied ist zwischen der Valve Index und jetzt dem Steam Deck ist, die Valve Index ist als VR-Headset immer noch ein bisschen, also hat immer noch so ein bisschen dieses Gefühl der Zukunftstechnologie. Ne? Ist halt so ein Investment in etwas, was jetzt erst kommt, was langsam wächst. Also so der VR-Markt ist ja jetzt auch durchaus am Wachsen, halt nicht so explosionsartig, wie man sich's noch Anfang der 2010er Jahre gewünscht hätte zum Teil, aber das kommt. Und es wird auch in Zukunft, egal ob es dann VR-Brillen sind, ob es Augmented Reality ist, ob es irgendwie Mixed Reality ist, dass du dann Informationen in die echte Welt einblendest, wie mit dieser Microsoft HoloLens und so. Aber das wird uns in der Zukunft wahrscheinlich weiter begleiten und noch wichtig werden. Dieses Handheld-Gaming ist erstens nichts Neues, zumindest für sich genommen, weil Handhelds, hab's ja vorhin schon gesagt, gab's ja früher schon hier alles quasi seit dem Game Boy war ja Handheld-Gaming bis hin zur PS Vita, wo wir noch dachten, oh mein Gott, was will Sony damit? Und dann bis hin jetzt zur Switch. Also, das wirkt halt nicht wie so eine Investition in eine goldene Zukunft, sondern eher wie so ein, okay, irgendwie scheint da ein Markt da zu sein, der noch nicht irgendwie so richtig bedient wird, so das Hardcore-Hardcore-Mobile-Gaming, ne? Also wenn sozusagen die Switch einen Schritt höher war im Vergleich zu Smartphone-Games, dann ist so das Steam Deck noch mal einen Schritt höher im Vergleich zur Switch, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesprochen. Aber wenn ich eigentlich was erwartet hätte von Valve, ist, dass Gabe Newell jetzt kommt und sagt, hey, guck mal, hier ist der Gehirnchip oder sowas, weißt du? Als sowas richtig abgedrehtes, sowas richtig, ob es jetzt wegweisend ist oder nicht, aber sowas Visionäres. Und das Steam Deck ist für mich nichts Visionäres, sondern eher die Weiterentwicklung von etwas, was es ja schon gibt.
Ja, also ganz so kritisch würde ich das nicht sehen. Vielleicht interessiert mich auch mal die Meinung von Alex. Also einen PC, letzten Endes ist es ein PC, ja, einen portablen Linux-PC, der komplett auch, ja, customizable ist, also wo du viel mit anfangen kannst, wo du Windows drauf installieren kannst, das so einfach zu gestalten und mit gleichzeitig machen sie ja auch wieder irgendein Kram mit den zwei Touchpads, der Screen selbst ist hat einen Touchscreen, mit der SSD-Festplatte, die sie da reingeballert haben, das ist schon in vielerlei Hinsicht ziemlich irre. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt so ein erster, da kommen wir vielleicht später noch drin, was wollen die eigentlich da oder was könnte daran das eigentlich Spannende sein, kann auch so ein bisschen ein Fingerzeig in Richtung Cloud-Gaming-Zukunft sein, ja. Weil ich glaube, das wird auch noch relativ wenig diskutiert, dass dieses Gerät eigentlich die logische Fortführung ist von dem, was Nintendo schon in Sachen Cloud-Gaming bei Blockbustern probiert. Und wenn wir das dann wieder weiterspinnen in Richtung Microsoft und was die mit dem Game Pass vorhaben und Xbox Anywhere, da gibt's ein paar ganz, ganz interessante Optionen für die Zukunft. Gerade bei der Hardware-Power, die das Gerät durchaus hat. Also ganz so als gestrige Hardware würde ich es jetzt nicht abstempeln. Aber auch wie gesagt, ich glaube, es ist in vielerlei Hinsicht halt schon einfach etwas, wo sie halt sagen, ey, es wird genug Leute geben, die das genauso cool finden wie wir. Wir kalkulieren das einigermaßen tight und dann wird das schon knacken. Und man hat ja gesehen, also der Verkaufsstart war ja sehr erfolgreich.
Oh ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, also wenn ich von mir ausgehe, ich bin jetzt keiner, der rausgeht und auf dem Smartphone spielt. Das ist mir einfach irgendwie die Bedienung, das ist mir alles, es fühlt sich nicht gut an. Aber jetzt wirklich so einen größeren Handheld in der Hand zu haben, so ähnlich wie ich hatte mal Game Gear früher. Und das kann ich mir halt echt gut vorstellen. Ich war der einzige Besitzer.
Nein, ich kenne auch jemanden, der auch ein Game Gear hatte. Also es gab zwei.
Aber kennt ihr auch welche, die einen Atari Lynx hatten? Was fehlt jetzt so weit?
Hätte ich immer gern gehabt, aber da bin ich selber zu jung. Und ich kann mir das schon vorstellen. Ich wäre so die Zielgruppe, dass ich mal irgendwie da rausgeht und mal sein Pile of Shame, diese ganzen kleineren Spiele oder auch mal die Titel, die ich aus reiner Interessenslage mal so links liegen lasse, so wie ein Stardew Valley oder ein Terraria, wo ich immer denke, wow, das sind so geniale Titel und ich spiele sie dann trotzdem nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Stunden im Zug sitze, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja, aber warum spielst du die nicht auf der Switch? Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Weil die Switch ist ja billiger.
Ich kenne mich ehrlich gesagt mit der Switch gar nicht so aus, was da für Spiele gibt. Ich war jetzt nie so der große Konsolieri.
Ja, alle die du gerade genannt hast.
Okay, dann was fällt mir denn sonst noch ein? Dann könnte ich vielleicht Cyberpunk irgendwann mal spielen, weil es gibt es immer noch auf der Stadia. Also ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es auch auf dem Steam Deck läuft.
Also dieser Pile of Shame-Gedanke, den du gerade angesprochen hast, den finde ich genial, weil den hatte ich noch gar nicht. Natürlich zu sagen, naja, weil wir uns eh alle, auch dazu gab es schon einen Podcast übrigens, alle immer zuschütten mit irgendwelchen Spielen in Steam-Sales, die wir dann niemals ausprobieren, ist natürlich das Steam Deck, weil es eine Mobilitätslücke füllt, ja, also ich kann jetzt auch unterwegs meine Steam-Spiele spielen, das perfekte Werkzeug, um das zumindest ein bisschen abzubauen. Warum bewirbt es Valve nicht so? Ja, hier ist endlich eure, jetzt könnt ihr fast in jeder Lebenssituation.
Das ist einfach das Pile of Shame-Deck nennen.
Ja, das Pile of Shame Deck. Also ich verstehe nicht, was gegen den Namen spricht, aber das ist ein genialer Gedanke, auf den bin ich noch gar nicht gekommen.
Wenn das man sich ich so aber tatsächlich mit der Switch. Also ich habe ganz viele so Darkest Dungeon oder wie heißt das Metroidvania mit dem, wo man den Geist spielt, was so super ist.
Nicht Hollow Knight, ne?
Doch, Hollow Knight, ja. Solche Sachen spiele ich alle auf der Switch.
Ja, ich spiele Dead Cells auf der Switch rauf und runter, kann es jetzt aber nicht mehr, weil mein dummer Switch-Controller driftet. Und ich habe keine Lust, ihn an Nintendo zu schicken, damit er repariert wird, weil dann kann ich eine Weile nicht Dead Cells spielen, aber ich reg mich jedes Mal auf beim Dead Cells spielen, weil der Controller driftet. Es ist ein Todeskreislauf, aber ich habe auch keine Lust mehr, einen neuen Controller zu kaufen, weil ich habe ja einen Anspruch auf einen funktionierenden Controller, der aber nicht funktioniert, weil er driftet, den ich an Nintendo schicken könnte, aber ich will nicht, weil dann, okay, also ihr seht schon, das ist immer, dass die Beziehung zwischen mir und meiner Switch ist momentan gestört, aber auch ich, deswegen, ich kann das ja gut nachvollziehen, auch ich liebe diese Switch, weil sie auch, und ich benutze sie ja nicht nur, wenn ich unterwegs bin, weil da ist es ja noch eine relativ logische Konsequenz zu sagen, okay, ich sitze im Zug, ne? Da kann ich jetzt halt nicht mein Spiele-PC aufbauen oder lass es die Xbox oder PlayStation sein, da brauche ich was anderes, sondern ich benutze die Switch auch durchaus hier zu Hause auf dem Sofa, weil ich mir denke, ich habe jetzt keine Lust, rüberzugehen in das Zimmer, wo der PC steht und das Ding anzumachen, noch dazu im Sommer, wo es eh unfassbar heiß ist hier im Dachgeschoss, sondern ich nehme jetzt die kleine Switch in die Hand und spiele da was Schönes, Kleines und am meisten auch die Spiele, gerade halt wie in Dead Cells oder auch wie in Hades, wo ich immer wieder halt neue Konstellationen erlebe und irgendwie einen neuen, so kleine neue Abenteuer erleben kann. Dafür ist das Ding für mich absolut
oder auch,
perfekt.
Oder auch Remasters. Ne? Ich spiele tatsächlich gerade noch mal, wo wir gerade bei euren JRPGs sind, Tales of Vesperia halt einfach auf der Switch.
Also ich krieg gerade so einen Bock, mir eine Switch zu kaufen. Ich muss mich zusammenreißen. In Abendstunden soll man keine Käufe tätigen.
Das stimmt. Ja, nie hungrig einkaufen gehen und nie nach einem GameStar-Podcast Hardware kaufen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das können wir, glaube ich, festhalten. Wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben ja vorhin schon die Frage gestellt, für wen ist das Ding? Ne? Eine Liebhaber-Community, so ein bisschen eine Hardcore-Community. Wir haben auf GameStar.de eine Umfrage gemacht. Wollt ihr euch das Steam Deck kaufen? Und 14.136 Menschen haben zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich da reingeguckt habe, haben mitgemacht. Also eine, können wir mal sagen, also da lässt sich schon ein durchaus repräsentatives Ergebnis für die GameStar-Community ableiten. Und da sagt ein Drittel, 33%, nein, kategorisch, nur ein Drittel. 24%, also ein knappes Viertel, sagt, bin noch ungeschlossen, bin noch unentschlossen, also ne, schauen wir erstmal, was es kann. Und 42%, und das fand ich wirklich bemerkenswert, 42% sagt, ja, das ist mein Gerät. 26% davon wollen die dickste Variante haben mit 512 GB Speicher, 13% die mittlere Variante mit 256 GB, 3% das kleine Steam Deck mit 64 GB. Und das fand ich total, also hätte ich nicht gedacht.
Wir wissen doch alle, dass die GameStar-User die coolen Kids sind.
Ja, aber guck mal, wenn du jetzt mit der Valve Index gekommen wärst, und ich sag nicht, dass die keiner kaufen möchte oder dass die niemand interessiert, auch die war letztes Jahr phasenweise ausverkauft, auch dank Half-Life Alyx, natürlich fantastisches Spiel, aber du siehst halt, hier ist natürlich auch, weil es, das sind die Spiele, die du eh von Switch kennst, die AAA-Spiele, bei denen du eh zu Hause bist, sozusagen, und die laufen jetzt auf einem Handheld, das ist, glaube ich, den Leuten noch mal auch eine Nummer näher, einfach dann zu sagen, okay, das will ich mir holen. Wenn wir uns jetzt diese unterschiedlichen Varianten, und da brauche ich dich, Alex, jetzt wird's nämlich technisch, wenn wir uns das angucken, glaubst du denn, dass diese unterschiedlichen Speicherarten, die da verbaut sind, die 64 GB sind ja dieser eMMC-Speicher, dieser ne, dieser ehemals, was früher die Multimedia-Card war, was man gar nicht mehr kennt, aber ist halt jetzt heute mobiler Speichertyp. Und dann die größeren Exemplare haben diesen NVMe, also NVMe-Express-Speicher, besser für Multithreading geeignet, laut Valve auch schneller als die 64 GB. Glaubst du, das bringt wirklich was, gerade performancemäßig, sich jetzt die Versionen auch zulegen zu wollen mit mehr Speicher?
Nee, also mit Blick auf die Performance wird das nichts bringen. Das ist dann letzten Endes von der APU, also vom Prozessor und Grafikeinheit abhängig. Aber wahrscheinlich wird schon so sein, dass wir ein bisschen schnellere Ladezeiten einfach sehen. Und ja. Und natürlich macht es auch Sinn, weil die 64 GB EMC für PC-Spiele, das ist halt einfach auch extrem wenig. Darum denke ich mal, wenn auch die Community gesagt hat, nur zu 3%, das wollen wir haben. Also ich würde schon auch wahrscheinlich selber privat zu 256 oder 512 GB tendieren. Aber wie gesagt, rein performance-technisch wird es da nichts geben. Glaube ich, hat Valve selbst auch irgendwo, steht auch so drin in dieser, auf der Kaufseite oder auf der Produktseite, sollte also keinen Performance-Unterschied machen. Ja. Und ich denke auch, so neue Technologien wie jetzt Direct Storage, das steht ja auch via Linux gar nicht zur Verfügung.
Da guck. Und es ist immerhin aber, muss man sagen, auch die kleinste Variante schon doppelt, hat doppelt so viel Speicher, wie wir es momentan von der Switch gewohnt sind. Valve Index. Das Steam Deck bringt natürlich auch einen Micro-SD-Steckplatz mit, wie die Switch auch hat, um den Speicher zu erweitern. Also das gibt's in jeder Version serienmäßig. Aber trotzdem, da zeigt sich halt schon so ein bisschen dieser, ich weiß nicht, es ist halt, ich fühle es ja selbst. Ich fühle selbst dieses Ding, okay, weißt du, ich könnte es halt haben mit nur 64 GB. Aber ich könnte es auch haben mit dem rechnen, sechsfachen, naja, irgendwie mehr. Also auf jeden Fall mit, ne, mit 512. Der ist nicht sechsfache, oder? Ach ja, also, wie auch immer. Und es kitzelt schon so. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was Heiko vorhin meinte, dieses sie kitzeln so deinen Hardcore-Gamer-Nerv mit dem Gerät.
Für mich viel wichtiger ist tatsächlich auch das, oder eigentlich noch wichtiger als als das mehr an Festplatte, ist tatsächlich der bessere Bildschirm.
Entspiegelt. Entspiegelt. Das ist für mich das Zauberwort.
Ja, das, wo du halt auch in der Sonne dann problemlos spielen kannst, ne? Auf dem Balkon. Deswegen kommt für mich, bin ich ganz ehrlich, da bin ich dann so verwöhnt, die anderen beiden Varianten kommen für mich überhaupt nicht in Frage.
Das ist vielleicht auch ein gemeiner Trick, weil letzten Endes, sie sagen ja, man sollte jetzt die SSD nicht selber austauschen. Ich glaube, das ist irgendwie so Formfaktor 22, 30. Aber spricht wahrscheinlich jetzt, außer es gibt irgendwelche baubedingte Gründe, wahrscheinlich wenig dagegen, dass man die selber tauscht. Aber es wird wahrscheinlich schwer sein, da ranzukommen, nehme ich jetzt mal an. Drum macht es natürlich schon Sinn, dass man da noch irgendwie so ein extra Feature einbaut, weil sich sonst jeder die günstige kauft und einfach selbst nachrüstet. So denke ich mir zumindest.
Ja, geschickt gemacht, ja, so klassisches Marketing. Aber nur bei der teuersten Variante bekommt ihr auch den coolsten Bildschirm. Mhm. Ja, denkt mal nach, Leute. Alex, was würdest du sagen, wenn man sich so die Leistungsdaten von dem Ding anschaut? Ne? Wir haben ja gesehen, es ist eine AMD Zen 2 CPU, es ist eine RDNA 2 GPU, also Grafikprozessor. Und sie sagen ja, darauf sollen die neuesten AAA-Spiele problemlos laufen, Zitat Ende, in einer Auflösung von, muss man auch dazu sagen, 1280 mal 800, so groß ist der Bildschirm, also es ist nicht 1080p Gaming oder so, aber klar, wir haben so ein Ding noch nicht in der Hand gehabt und was es am Ende dann tatsächlich kann man erst sagen, wenn man es dann mal da hat, um wirklich einen Test zu machen, aber glaubst du diesem Versprechen?
Ja, es ist schwierig. Sagen wir mal so, wir haben jetzt ein paar Spiele gesehen, also wir haben da in den Videos gesehen, zum Beispiel Jedi Fallen Order. Und da hat Digital Foundry, die haben wirklich sich das Bild für Bild angesehen, die sind dann draufgekommen, das müsste so zwischen 30 und 40 FPS ungefähr laufen. Und das ist ja schon jetzt ein Spiel, das auch durchaus ein bisschen, das ist nicht der hardware-hungrigste Titel, aber das braucht schon ein bisschen Performance. Und ich denke mal, wenn es auf 30 FPS limitiert ist, dann werden da schon die Spiele einigermaßen laufen. Interessant wird auch ein Cyberpunk, ob das funktioniert. Man muss auch sagen, die Auflösung ist ja doch noch mal ein bisschen mehr als 720p. Also wenn du jetzt das komplette Bildschirm ausnutzt, sind es ja noch mal ungefähr so 10-11% mehr Pixel zu berechnen. Und ja, es wird interessant, vor allem, weil die APU ist ja extrem limitiert. Also in den Spezifikationen steht, glaube ich, drin 20 Watt maximale Leistungsaufnahme inklusive Bildschirm. Also der Bildschirm allein, der braucht schon so ungefähr 5 Watt. Dann bleiben 15 Watt übrig für also CPU und integrierte Grafikeinheit. Und das ist halt schon, das ist nicht viel, das ist extrem wenig. Also wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwie Konsolen oder sowas oder mit Grafikkarten im PC, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussieht. Wie gut vor allem die Architektur, davon hängt letzten Endes ab. Das ist die aktuellste Grafikarchitektur von AMD, wie die mit so geringer Leistungsaufnahme zurechtkommt. Mhm. Aber es schaut, soweit was man gesehen hat, ja recht gut aus. Also ja.
Ja.
Ich glaube, 30 FPS werden gehen.
Sie sagen ja, der Akku, um das auch noch erwähnt zu haben, hat 40 Wattstunden. Das heißt, wenn du 20 Watt verbrauchst, hält das Ding 2 Stunden. Valve sagt bis zu 8, ne? Also dann insgesamt Spieldauer, was ja ungefähr hinkommt, auch wenn man sich die Switch anguckt. Also ungefähr gleiche Laufzeiten sozusagen, sage ich mal, bei manchen Spielen. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es so ein paar Grundfragen, die man sich stellen muss, was so das Steam Deck angeht und was auch den Erfolg des Steam Decks angeht und die auch natürlich Digital Foundry und andere Kommentatoren schon sehr viel herausgearbeitet haben, so was so die Schlüsselfaktoren sind. Und einer dieser Faktoren ist, ich glaube, einer von euch hat es vorhin schon gesagt, Heiko, die Linux-Architektur. Ne, es ist ja grundsätzlich eine offene Plattform. Logischerweise kann man Windows drauf installieren, wenn man möchte. Was auch einer der Gründe ist, warum Epic Games sogar das Steam Deck gelobt hat, weil denen ja Offenheit auch sehr wichtig ist. Auch darüber haben wir schon einen Podcast gemacht vor kurzem, was da für durchaus große Gedanken dahinter stecken. Aber grundsätzlich läuft auf dem Steam Deck wenn es aus der Valve-Fabrik kommt, SteamOS, eine neue Version von SteamOS. Und das basiert wiederum auf Linux. Und jetzt wissen wir, Linux Gaming ist in den letzten Jahren sehr viel weiter gekommen, aber immer noch nicht natürlich erstens so im Mainstream angekommen, wie logischerweise wie Windows Gaming und auch noch nicht alles kompatibel. Alex, was würdest du erwarten, was da Kompatibilität angeht von Spielen zu SteamOS?
Also man kann sich da einen Überblick verschaffen, indem man zum Beispiel in die Proton-Datenbank schaut. Mhm. Da glaube ich, werden momentan so knapp 15.435 Spiele oder irgendwie sowas in der Art. werden da geführt, die gibt es dann in verschiedenen Kategorien, da gibt es irgendwie Bronze, Gold und so weiter. Das heißt, wie gut die dann wirklich laufen. Platin ist das höchste, und Witcher 3, glaube ich, ist da platinmäßig, wird es erwähnt. Ja, also da wird schon eine Menge Spiele geben, aber längst nicht alle. Das heißt zwar, Valve wird da nachrüsten und wird sicherlich auch für die ganze Linux-Gemeinschaft ist das natürlich ein Segen, wenn die da wirklich nachrüsten und sagen, wir setzen da mehr auf Kompatibilität. Dann gibt es ja auch Probleme mit verschiedenen Anti-Cheat-Programmen oder Multiplayer-Modi und so weiter, wenn die da wirklich sich ins Zeug legen. Es ist auf jeden Fall, irgendjemand profitiert davon, im Zweifel eben die Linux-Nutzer. Ich mag selber Arch Linux recht gern. und ja, wie gesagt, es wird limitiert sein. Und es ist natürlich auch so, das muss man mal bei der Leistung bedenken, was halt SteamOS macht, beziehungsweise Steam Play, das halt dann dieses Proton nutzt. Dieses Proton wiederum besteht aus Wine und DXVK. Das sind so im Prinzip keine Emulatoren, sondern Kompatibilitätsschichten, quasi Interpreter von der Windows-API in der Linux-API, POSIX zum Beispiel. Und da geht trotz allem, also auch wenn es kein Emulator ist, halt Leistung verloren, ein bisschen Performance meistens. Also wenn die Spiele nicht nativ für Linux ausgelegt sind und auf Vulkan basieren zum Beispiel, dann geht da meistens ein bisschen was verloren. Ist nicht mehr so viel, wie es war. Und wenn Valve da weiter optimiert, dann wird es sicherlich auch noch besser. Aber das muss man ein bisschen mit einbeziehen, genau.
Mhm. Versprechen Sie ja auch. Sie sagen ja auch unter anderem, momentan gibt es noch auch Anti-Cheat-Tools wie BattleEye oder EAC, die inkompatibel sind zu Linux. Und Valve verspricht aber, dass bis zum Erscheinen des Steam Decks im Dezember, soll es ja ausgeliefert werden, Dezember 2021, auch die mit Proton lauffähig sein werden. Und das ist momentan ihr erklärtes Ziel natürlich. Und das ist ja insgesamt eine gute Nachricht, wie du sagst, auch für die Linux-Community, weil je mehr Kompatibilität da auch hergestellt wird, desto, ich sag mal, Mainstream-tauglicher wird ja dann auch wiederum, also hoffentlich, das Linux-Gaming für alle anderen, wenn man sich dafür mal interessiert und was da so geht und was man da vielleicht auch basteln kann. Also kann durchaus dann beitragen.
Mich freut sehr, und das SteamOS in der Version 3.0 jetzt, das passiert auch auf dem Arch Linux. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, was die Gründe sind, aber Arch Linux ist halt ein Rolling Release. Das heißt, das ist quasi von den Treibern her immer Cutting Edge. Es könnte ein Grund sein, warum hier Valve sagt, okay, setzen wir auf Arch. Und ja, ich freue mich sehr drauf.
Ja. Ein weiterer Schlüsselfaktor, wie erfolgreich das Steam Deck sein wird und wie beliebt es dann am Ende auch sein wird, ist Komfort, Ergonomie. Wie fühlt sich das Teil an, wenn man es tatsächlich in der Hand hat? Auch hier, wir haben es noch nicht in der Hand gehabt. Ja, vielleicht, hoffentlich schickt uns Valve irgendwann mal eins, dass wir es überprüfen können. Aber so von den Rohdaten her, das Ding ist 6 Zentimeter breiter als eine Switch. Das ist nicht die Welt, aber doch durchaus eine gewisse Menge. Auch, das ist auch notwendig, weil das natürlich mehr Power hat und damit in einem größeren Gehäuse sich so die Hitze auch besser verteilt. Und natürlich kannst du auch einen größeren Akku reinbasteln und sowas. Und es wiegt auch mehr als die Switch. Die Switch wiegt 398 Gramm, das Steam Deck 669 Gramm, also 68% mehr. Und ich habe vorhin einfach mal aus Spaß geguckt, wie groß der Unterschied ist, indem ich 669 Gramm Wasser abgewogen habe, also so in so einem Messbecher und den in der einen Hand.
So weit gehen wir für unsere Podcast-Hörer.
Das ist investigativ, ja? Möchte ich fast sagen. Und den in der einen Hand gehalten habe und dann die Switch, meine Switch in die andere Hand genommen habe und es ist gar nicht so schlimm. Also alles unter einem Kilo, würde ich sagen, kann man relativ komfortabel noch Langzeit auch in zwei Händen.
Das glaube ich auch. Also ich habe zum Beispiel zufällig was hier, was genau der Größe des Steam Decks entspricht. Und zwar, ich will es jetzt nicht bewerben, diese Mini-Tastatur, diese 65%-Tastatur, die ist genauso breit und wiegt 729 Gramm, also unwesentlich mehr. Ist auch an der dicksten Stelle, also an den Griffen quasi auch so 4 Zentimeter hoch ungefähr. Und das ist schon ordentlich. Ich mache das mal so ein bisschen, hört man vielleicht klimpern. Aber fühlt sich für mich gut an. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Ja.
Ich bin halt gespannt, wie das mit diesen, sowohl mit diesen Touchpads als auch mit den Analogsticks funktioniert. Also die und auch den Knöpfen, ne, die sehr klein, sehr weit oben rechts sind, sehr weit entfernt vom Analogstick. Also ich glaube schon, dass ich mich da umgewöhnen muss, ne? Jetzt, egal ob ich es jetzt mit einem Xbox oder PlayStation 5 Gamepad vergleiche, da bin ich mir in Sachen Ergonomie noch unsicher, ob das taugen wird und ob es diese Touchpads überhaupt braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf den Dingen Civilization oder gar StarCraft wäre schwierig, weil es das nicht bei Steam gibt, oder halt einen RTS halt mit diesen Touchpads spiele. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht muss ich mich da noch eines Besseren belehren lassen.
Also ich kann es auch nicht. Das wäre nämlich genau jetzt mein Punkt gewesen. Valve sagt ja, diese Touchpads sind im Prinzip ja ein Mausersatz für Spiele, die nicht auf Gamepads optimiert sind oder damit überhaupt nicht funktionieren. Und das mag euch da draußen anders gehen, aber für mich hat das schon beim Steam-Controller nicht wirklich hingehauen. Ich fand da diese Touchpads cool, aber nur als Ersatz für Analogsticks, nicht um damit einen Mauszeiger zu kontrollieren. Aber das sind ja vielleicht auch gar nicht die Spiele, die man dann auf so einem Steam Deck spielen möchte. Und wenn wir ehrlich sind, zumindest alles, was im AAA-Bereich heutzutage vorkommt, ist auf Gamepad optimiert, weil es natürlich auf den Konsolenmarkt optimiert ist. Gerade wenn wir an sowas denken wie Jedi Fallen Order oder auch in Control oder was sie alles halt gezeigt haben jetzt auch in ihrer Präsentation. Also die sind ja meistens, unterstützen das dann auch. Und damit gibt's da auch keine Probleme. Weil auch in Crusader Kings zum Beispiel, was in so einer Präsentation zu sehen war, ich weiß es nicht. Und da ist es ja nicht nur die Mausbedienung mit dem Touchpad, sondern was für mich ein ganz entscheidender Faktor ist, über den ich aber seltsamerweise noch relativ wenig gelesen habe, wenn es Kommentare gab zum Steam Deck, ist Interface. Ja. Weil ein Spiel wie Crusader Kings auf einem 1280x800 großen Bildschirm, kannst du überhaupt die Menüs noch wahrnehmen mit all dem, was da klein drin steht und sich überlappenden Fenstern, die aufklappen?
Da tun sich ja schon viele CRPGs oder auch sowas wie Stellaris schwer, das überhaupt von PC auf Konsole mit großem Bildschirm vernünftig zu übertragen.
Ja, ganz genau. Also spiele ich dann da am Ende idealerweise doch die Konsolenversionen auch von sowas wie Stellaris.
Du sprichst aber einen ganz wichtigen Punkt an, da wird's jetzt so ein bisschen persönlich, wie ich Handheld-Gaming spiele oder was ich auf Handheld spiele. Und es ist tatsächlich so, und es mag bei anderen Personen anders sein, ich glaube von unserem geschätzten Kollegen Sascha Penzhorn, bei dem ist das anders, der sagt, er findet das total geil, ein Ark oder ein Dark Souls 3 auf Handheld zu spielen. Da freut er sich drauf. Und ich denk mir immer nur, wie kann man nur, wenn ich so einen geilen Blockbuster spiele, ja, mit Multimillionen-Dollar-Budget, dann will ich den doch auf einem großen Monitor oder einem großen Fernseher haben, mit einem Surround-Sound, der mich wegbläst. Ich schaue mir doch auch keinen Star-Wars-Film auf dem Handy an.
Ja, also kommt immer auf die Umgebung oder auf die Situation
Ich war ja gerade im Urlaub und meine Frau wollte mit mir unbedingt da diverse coole Netflix-Serien schauen. Und ich habe mich geweigert. Gibt's nicht. Die gibt's in 4K und Dolby Digital bei uns daheim. Dafür wurden sie gemacht. Und nicht, dass wir das hier irgendwie auf dem Sofa auf einem Mini-Tablet uns reinpfeifen.
Also pass ganz
auf,
ehrlich, ich mag euch jetzt nicht wie ein Steinzeitmensch vorkommen, aber ich habe bislang nur so ein ganz mini-kleines Uralt-Handy gehabt oder Smartphone gehabt. Und jetzt neuerdings habe ich mir so ein iPhone 12 Mini besorgt. Das ist immer noch klein, aber ich dachte mir, das passt halt in jede Hosentasche und so weiter. Aber ich habe dann irgendwie so beim Zugfahren, da drin habe ich mir so gedacht, okay, das probierst jetzt endlich mal aus, wie das ist, darauf irgendwas anschauen. Dann hat so diese Bluetooth-Kopfhörer drauf und eine Serie angeschaut, mehr auf Eastern, empfehlenswert. Und das war ein richtiger Spaß. Ich habe mir gedacht, das geht echt, das geht wirklich. So kleiner Bildschirm und trotzdem, es funktioniert.
Ich habe damals Battlestar Galactica, nicht die ganze Serie, aber ein paar Folgen davon, auf einem iPod Touch angeguckt. Und der iPod Touch-Bildschirm, liebe Kinder, ist ungefähr so groß wie ein Icon auf eurem Smartphone.
So, jetzt ihr macht grob. Mich fertig, ihr macht mich echt
und es
fertig.
Hat, es, man muss nur wollen, dann geht alles, sage ich mal.
Wollen.
Ja, ja ich kann auch, wenn ich will, kann ich auch draußen im Garten schlafen. Aber mein Bett ist trotzdem irgendwie kuscheliger.
Man muss nur wollen, ist ein schönes Stichwort, denn am Ende muss vor allem eine Gruppe von Menschen wollen, dass das Steam Deck ein Erfolg wird und dass es unterstützenswert ist. Und das sind Entwicklerinnen und Entwickler. Das heißt, einer der auch sehr wichtigen Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Steam Decks und auch für die, sagen wir mal, langfristige, sagen wir denn auf Deutsch, für die Lebensdauer des Steam Decks, ne, dass es halt auch jetzt dann weiter mit Spielen versorgt wird und mit coolen Spielen und so, ist ja, dass sich Entwickler auch hinsetzen und sagen, wir wollen natürlich Spiele jetzt auch speziell für dieses Steam Deck anpassen und wir wollen, dass sie auch darauf, also nicht nur, dass sie drauf laufen, weil das vielleicht, ne, machst du sie halt Proton-kompatibel, dann ist zumindest dieses Linux-Ding gelöst und der Rest wird schon, sondern dass man sich halt wirklich hinsetzt und überlegt, okay, wie muss ein Interface strukturiert sein, damit es vernünftig funktioniert auf dem Ding, was muss mein Spiel machen können an Low-End-Optionen für Hardware, beispielsweise dynamisches Resolution Scaling, ne, also dass die Auflösung angepasst wird dynamisch im Spiel und solche Optionen halt dann auch wirklich drin sind, damit das Steam Deck sie auch vernünftig in okayer Performance darstellen kann. Gerade wenn wir von der aktuellen Spielegeneration weggehen und halt so auf die nächste gucken, die dann auch für die Next-Gen-Konsolen natürlich entwickelt wird, die müssten ja, damit sie auf einem Steam Deck laufen, definitiv so Low-End-Optionen mitdenken, damit das überhaupt vernünftig funktioniert. Und ich glaube, das wird so ein bisschen der entscheidende Faktor sein, ob wir in 2 Jahren immer noch vom Steam Deck reden oder nicht. Nimmt das auch die Entwickler-Community an?
Oder nicht? Ja, ich hoffe das mal sehr. Also das ist ja auch, wenn wir gerade so dabei sind, das ist ja auch so ein wesentlicher Unterschied jetzt zwischen einem Steam Deck und einer Switch zum Beispiel, dass halt dort die Spiele wirklich explizit drauf optimiert werden. Und auf dem Steam Deck da, ich weiß nicht, also da lehne ich mich jetzt, will ich mich aus dem Fenster lehnen, ich kann mir es momentan jetzt gar nicht so vorstellen, weil momentan schaut mir alles so nach aus, so quasi, es ist halt optional. Vielleicht bauen Entwickler wirklich noch so Low-End-Optionen mit ein, aber letzten Endes, ja, muss ein bisschen mehr her. Tatsächlich, wie du schon sagst, dynamische Auflösungsskalierung ist, glaube ich, eins der wichtigsten Features. Es muss halt sitzen, damit so Spiele tatsächlich halt wirklich auf Minimum und glatten 30 FPS zum Beispiel laufen. Sonst ist es schwer.
Ja, ich bin relativ sicher. Also das Ding ist ja, sie müssen die Spiele, also was man sich halt überlegen muss, ist halt, dass sie das, ne, für Linux anpassen gegebenenfalls. Der Aufwand hält sich aber auch in Grenzen. Das könnte übrigens noch ein interessanter Nebenaspekt werden, wenn sich das Steam Deck durchsetzen sollte auf breiter Front, dass wir einfach mehr Blockbuster oder auch große Spiele für Linux bekommen. Ne, das ist, wir haben ja zwar eine sehr kleine, aber durchaus lautstarke Linux-Community, die immer fragt, warum schreibt ihr nicht in euren Tests rein, ob das auch für Linux, ob das auch auf Linux läuft. Aber, also wenn ich Entwickler wäre, weil das Ding ist ja letzten Endes ein PC, würde ich einfach eine zusätzliche, du hast ja immer die Presets, ja, wenn du nicht mit den Details rumfummeln willst, ne, also ultra, hoch, mittel, niedrig, ja, Details. So, und dann würde ich einfach noch ein Steam Deck ergänzen, wo dann die Systemeinstellungen, weil du hast es da ja mit einer festen Hardware-Konfiguration zu tun, wo du dann einfach eine feste Einstellung hast mit Schatten, Kantenglättung, allen Zip- und Sub-Sichtweite, die dann halt so optimiert ist, dass es mit den 30 FPS glatt sicher hinhaut. Das ist ja in dem Fall kein großer Aufwand. Das ist ja kein, du musst ja nicht eine extra Version programmieren. Ein PC-Spiel für die Switch zu portieren, ist schon ein durchaus größerer Aufwand. Aber jetzt da eine Systemkonfiguration einer existierenden PC-Version zu finden, die dann auf der Switch flüssig läuft in 30 FPS, sollte die wenigsten professionellen Entwicklungsstudios für eine allzu große Hürde stellen.
Ja, das geht also, vielleicht sowas wie GeForce Experience ist ja auch sowas dabei, wo es die Spiele automatisch dann die jeweiligen Systeme optimieren.
Ich glaube, das werden die nicht mehr brauchen. Es wird einfach so sein, wenn die Entwickler einfach halbwegs clever sind und wenn Valve halbwegs clever ist, dann schicken die denen halt einfach so ein Steam Deck so und dann probieren die halt so lange rum, bis sie auf ihre 30 FPS safe kommen und diese Konfiguration wird dann halt als Steam Deck in den vordefinierten Einstellungen reingeballert, fertig.
Mhm. Ja, wir reden aber größtenteils trotzdem über Portierungen. Ne? Also ihr glaubt eher nicht, dass wir irgendwann eine Situation haben werden, wo es heißt, okay, Spiele erscheinen nur für Steam Deck.
Nie im Leben. Nie im Leben. dafür ist das Steam Deck ja auch gar nicht ausgelegt. Mhm. Also das Steam Deck ist ja von vornherein als offene Plattform konzipiert. Und das wäre auch völlig irre gewesen von Valve, wenn sie jetzt gesagt hätten, hey, wir wollen ja irgendwie ein Exklusiv-Line-up haben. Nee, wozu? Das ist nicht ihre Stärke, das ist nicht ihre Kernkompetenz. Ich glaube, da haben sie auch überhaupt keinen Bock drauf. Die haben Stress genug damit, ihre Steam-Bibliothek halbwegs sauber zu halten. Und das ist halt einfach, hey, das ist halt ein Handheld-PC. So. Und ja. Also es ist einfach eine Verlängerung vom PC. Da werden sie auch nicht Wert drauf legen. Was ich viel spannender finde, ist, was und wie die mit Microsoft zusammenarbeiten werden. Wenn die halbwegs, auch nur, wenn die nicht schon längst in Verhandlungen sind, dann fresse ich einen Besen. Das Ding muss eine native Xbox Anywhere App drauf haben. Game Pass. Also, dass du halt einfach deine Game Pass Bibliothek per Cloud drauf zocken kannst. Jede Wette.
Na gut, dann wird's spannend. Wenn nicht, kannst du ja selber einfach draufpacken, weil genau. Du kannst ja einfach Windows drauf installieren. Dieser Cloud Gaming Aspekt ist ein sehr spannender, bei dem man aber auch geteilter Meinung sein kann. Einerseits, das wäre nämlich tatsächlich das gewesen, von dem ich gesagt hätte, das ist zukunftsorientiert, wenn wir davon ausgehen, Cloud Gaming wird noch nicht heute, vielleicht noch nicht morgen, aber übermorgen eine sehr große Rolle spielen im Gaming-Bereich, weil es einfach diese Plattform und überhaupt das Gaming so viel zugänglicher macht, Spiele einfach per Klick starten und streamen zu können, als sie irgendwie erst irgendwo umständlich aus Stores herunterladen zu müssen. Am besten noch als Teil eines Abos, muss nicht mal was dafür bezahlen, sondern einfach Klick und Play. So, also wenn wir davon ausgehen, dass das eine große Rolle spielt, dann finde ich aber tatsächlich, ist das Steam Deck, und das hatte ich auch in einem Kommentar gelesen bei Axios, das ist so eine Newsletter-Plattform, dann ist das Steam Deck wieder nicht visionär genug, weil es zum Beispiel keinen integrierten, keinen integrierten Slot hat für diese Karten, mit denen man sich ins Handynetz einwählen kann. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also die kein Anschluss für mobile Daten, sondern wenn, dann musst du damit ins LAN gehen oder ins WLAN gehen. Und das wäre vielleicht dieses. Dann hätte ich gesagt, wenn das wirklich auch ein wie heißen denn diese Karten? SIM-Karten, natürlich. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Ey, manchmal, ich sag dir, Gehirn, okay, also, wenn man eine SIM-Karte noch einlegen könnte und wenn das wirklich ein mobiles Spielgerät wäre für 5G-Netze, wo ich dann halt wirklich unterwegs überall meine Sachen streamen kann, vielleicht nicht in Deutschland, neulandmäßig, aber halt zumindest dort, wo das Netz gut ausgebaut ist, das wäre ein visionäres Gerät, aber so weit gehen sie beim Steam Deck dann doch noch nicht. Glaubst du trotzdem, Heiko, dass es fürs Cloud-Gaming gedacht ist?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also das ist ein Cloud-Gaming, das wird irgendwann kommen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Wenn die Bandbreiten irgendwann an den Start kommen. Ich glaube, wir sind noch ein Stückchen da weit von entfernt. Aber ich meine, das gibt's ja selbst schon auf der Switch. Ne? Einen Control spielst du auf der Switch in einer Cloud-Gaming-Version.
Stimmt, ja.
Also das ist nicht so weit weg. Und deswegen finde ich gerade diese mögliche Partnerschaft zwischen Steam und Microsoft, und da gab es ja schon die ein oder andere Annäherung, ne? Mit hey, wir bringen jetzt doch alle Microsoft-Spiele wieder auf Steam und so. Also da passiert was hinter den Kulissen, jede Wette. Und da kann ich mir die diversesten Möglichkeiten vorstellen. Zum Beispiel ein subventioniertes Steam Deck, ne? Wenn du zwei Jahre lang einen Game Pass-Abo abschließt, solche Geschichten. das Cloud Gaming wird dann ein immer größerer Faktor werden. Ich meine, man sieht's ja auch, und das ist ja auch einer der Gründe, warum sie oder warum es diese Dinger, warum Festplattenspeicher immer seltener relevant wird, außer für Call of Duty. Ja, weil einfach immer mehr in die Cloud wandert. Also ich weiß ja nicht auch, wie es euch geht. Bei Spielen ist es noch ein Stück weit was anderes, aber wie viele Fotos und Dokumente habt ihr denn noch wirklich auf der Harddisk gespeichert? Ich dachte,
ausgedruckt.
Ja, oder ausgedruckt. Aus. Ja.
Also, ich bin da schon noch irgendwie so traditionell unterwegs, aber das wird immer weniger. Ja, stimmt.
Ja. Das ist vielleicht ein guter Moment, um vom Steam Deck ein bisschen heraus zu zoomen, denn Valve sind nicht die einzigen, die dieses mobile AAA-Gaming ein bisschen voranbringen wollen. Über die Switch haben wir schon geredet. Das war ja quasi so die Initialzündung, als man damals gemerkt hat, hey, es gibt wohl doch scheinbar immer noch einen Handheld-Markt. Und da gab's dann auch tatsächlich eine Killer-App für, nämlich Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, also jeder wollte dieses mobile Zelda haben, weil es natürlich auch fantastisch aussah und ein großartiges Spiel war. Das, glaube ich, GamePro auch zum besten Konsolenspiel aller Zeiten gewählt, also bisher aller Zeiten gewählt hat. Also da, das bisschen der Hintergrund meiner Frage vorhin, Heiko, an dich, war nämlich auch, als ich gefragt habe, ne, wir reden von Portierungen und so, wo ist mein Half-Life 3 für Steam Deck? Wir sagen bei jeder neuen Plattform, die Valve ankündigt, macht halt Half-Life 3 und es ist gekauft. Ich will es jetzt endlich, Gabe. Jetzt wird's endlich Zeit. So, aber egal. Genau, wenn wir rauszoomen. Einerseits hat Nintendo natürlich die neue Switch OLED angekündigt, die von der Architektur her dasselbe bleibt, aber mit ein bisschen einem minimal größeren und so Nintendo farbstärkeren und besser kontrastierten Display, weil es jetzt ein OLED-Display ist und kein LCD-Display mehr. Es gibt ein bisschen mehr internen Speicher, beziehungsweise doppelt so viel mit 64 GB. Aber es ist halt nicht die total neue Hardware, sondern die Hardware-Basis bleibt gleich. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht wollen, dass die Entwickler plötzlich für zwei Switches irgendwie entwickeln und optimieren müssen, sondern sie wollen das einheitlich halten. Und dann gibt's eben einfach nur ein schöneres Display und noch ein paar andere Gimmicks, die dann noch mit dabei sind. Aber, so, jetzt gibt's ja noch andere in diesem Markt. Und einer davon ist Nvidia. Und da kommen wir auch gleich zum Cloud-Gaming, weil es gibt ja Nvidia Shield, das kennt vielleicht der ein oder andere. Und da gab es auch, 2013 schon erschienen, Nvidia Shield Portable, was im Prinzip so ein Controller war, wie so ein Xbox-Controller, mit so einem Aufklapp-Bildschirm. Das Ding, das sah ein bisschen lustig aus, ja, aber das hatte echt Power. Also man konnte echt super, also sehr gut drauf spielen, aber leider damals nicht so groß aufgenommen worden, weil es gab kein überzeugendes Line-Up. Also da gab es einfach nichts, wo man gesagt hat, okay, das muss ich jetzt auf dem Nvidia Shield unbedingt erleben und ist kompatibel und so. Und heute gibt es immer noch das Nvidia Shield Tablet, auch mit Controller, also bedienbar logischerweise, mit dem man Android-Spiele spielen kann. Und es ist gekoppelt, und da sind wir beim Cloud-Gaming, mit GeForce Now. Das quasi ja Streaming-Cloud-Gaming-Angebot von Nvidia, das ich momentan auch selber, muss ich sagen, nutze und auch ganz cool finde eigentlich, um damit Cyberpunk zu spielen auf meinem PC, weil mich dieses Cloud-Gaming einfach reizt. Jetzt habe ich Stadia ausprobiert, jetzt probiere ich GeForce Now aus. Was finde ich auch von der Qualität her noch mal echt eine Nummer besser ist als Stadia, weil da denkst du immer so, okay, ich spiele jetzt mehr oder weniger die Xbox-Version bei Stadia, und bei GeForce Now sehen die Spiele die echt noch mal eine Nummer besser aus. Ja, genau. Ja. Die laggende Xbox-Version, wenn's schlecht läuft an dem Tag. Und bei GeForce Now, wenn du da, gibt's ja auch ein kostenpflichtiges Abo, was man abschließen kann, und dann kannst du sogar Raytracing zuschalten. Und also man sieht immer noch natürlich, dass es gestreamt ist. Das Bild ist leicht unscharf, weil ja mehr oder weniger nur ein Video übertragen wird von den Cloud-Servern, dass du dann spielst und bedienst. Und manchmal ist es auch noch ein bisschen laggy, und es gibt Audio-Lags und sowas, so leichte Knacker in meinem Audio. Aber trotzdem, ich finde, bei GeForce Now sieht man echt das Potenzial dieser Streaming-Technik. Und das ist momentan offensichtlich die Stoßrichtung von Nvidia, zu sagen, wir gehen mit Shield in Richtung mobiles Cloud-Gaming mit dem Shield Tablet. Und jetzt hast du, Heiko, vorhin im Vorgespräch gesagt, bei Nvidia Shield sieht man aber ganz gut, wie man es lieber nicht machen sollte. Was heißt das?
Naja, es ist halt die Schwierigkeit. Es gibt ja nicht nur ein Nvidia Shield, es gibt ja ganz, ganz viele dieser, wenn du mal so auf Indiegogo gehst oder auch auf Kickstarter, es gibt ja unzählige dieser Handheld-PCs, auch, ja, auch in China und so. Das ist halt, wie es immer so schön heißt, es fehlt die Killer-Applikation. Und deswegen ist es schon, du hast schon einen Punkt mit dem, ne, Half-Life 3, und es ist halt immer so ein Kompromiss. So, es ist halt, wir geben dir das, was du schon hast, aber auf einem anderen Gerät.
Ja.
Und das ist einfach eine viel, viel größere Hürde, als zu sagen, hey, hier ist ein neues Gerät und da bekommst du ein neues Spiel, was es nirgendwo sonst gibt, wie einen Zelda oder wie einen God of War oder, ne? Das ist halt einfach ein komplett anderer Schnack und dadurch, und das ist ja auch für viele dieser Geschäftsmodelle völlig in Ordnung, weil das dann eher, ne, für die Bastler und Schrauber ist. Deswegen war ich auch so spannend, was da jetzt den Google macht, aber die haben es da ja auch, sorry, wenn ich das so deutlich sage, völlig gegen die Wand gefahren, indem sie halt ihr Exklusiv-Line-Up nicht an den Start gebracht haben. Ich meine, ein Orcs Must Die 3 ist halt nun mal keine Killer-Applikation, so gerne ich die Serie habe. So, also dann brauchst du es nicht, sondern du hast dann richtest du dich halt nur an diese Technik-Enthusiasten und mein, hey, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe damals eine Ouya gebackt und gekauft gehabt. Das ist dann auch ganz nett, aber das ist halt nichts, von dem man dann sagt, okay, das ist jetzt was die Branche irgendwie verändern wird, ne? Oder irgendwas, wo man dann sagt, das ist das nächste große Ding, was dann auch ein Ubisoft oder Rockstar oder, ne, irgendwie dann dazu bringt zu sagen, boah, ey, wenn wir auf dieser Plattform nicht was Cooles an den Start bringen, dann sind wir irgendwie hinten dran. Und das ist so für mich da der entscheidende Punkt. Das ist auch die Sache, wo ich einfach skeptisch bin, ob das Steam Deck wirklich etwas ist, von dem wir in 10 Jahren sagen werden, boah, damals, ey, der Steam Deck Launch, ne, das war sowas wie, so wie wir jetzt halt vom Game Boy reden, ja, oder eben von der Wii oder von der Switch, ne, oder von der ersten Xbox, also irgendwas, was so einen richtigen Impact im Markt hinterlässt, das glaube ich nicht, und ich glaube, um da halt aber wieder der Disclaimer, ich glaube auch nicht, dass das auch die Intention oder das Ziel von Valve ist. Die werden da mit deutlich geringeren Stückzahlen rangehen, als das jetzt Nintendo bei der Switch oder Microsoft bei einer Xbox oder so angeht. Und sie werden sagen, hey, wenn wir da halt unsere Millionen, vielleicht 5 Millionen von durchverkaufen, machen wir einen geilen Schnitt, wir haben unsere Core-Community glücklich gemacht damit und wir haben irgendwie, können immer sagen, hey, du kannst Steam auch unterwegs spielen. Und ich glaube, es wird erst dann richtig spannend, wenn sie sich da einen richtigen Big Player mit an Bord holen. Und wenn ich dann wieder meine Spekulation auspacke, und das ist diese, natürlich ist rein spekulativ, ne, aber es ist eigentlich zum Beispiel so eine Partnerschaft zwischen Microsoft und Steam, wäre aus geschäftlicher Sicht sehr, sehr attraktiv. So, ob sie sich dann annähern können oder so, ist wieder eine andere Frage. Aber dann das Thema Cloud Gaming zu Ende zu denken oder dann vielleicht die zweite oder dritte Generation eines Steam Decks dann in eine Xbox Portable umzuwandeln, wo du dann auch einfach, ja, statt auf deinem iPhone deine Game Pass Bibliothek dann streamst, das auf dem Steam Deck oder auf dem Xbox Deck, wie man es dann auch immer nennt, zu machen. Das ist halt wirklich natürlich sehr weit gesponnen. Aber dann könnte so ein Gerät tatsächlich einen großen Impact haben. Aber momentan halte ich es halt wirklich für eine sehr coole Liebhaber-Idee für uns Vollnerds.
Das glaube ich auch.
Ich finde, das ist eine sehr spannende Theorie. Ich hatte eine ganz andere, viel kleinere Verschwörungstheorie, nämlich, dass das Steam Deck für Valve, also sie machen es nicht nur deswegen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen Overkill, aber das Steam Deck ist für Valve natürlich auch ein bisschen ein Weg, diejenigen zurückzuholen, also Entwickler, Publisher, die jetzt gesagt haben, ja, wir kehren Steam den Rücken und gehen lieber zum Epic Store, weil da kriegen wir natürlich einen höheren Erlösanteil. Und jetzt kann Valve wiederum kontern, ja, aber guck mal, wenn ihr bei Steam seid, dann seid ihr ja automatisch auch auf dieser nicht völlig übermäßig beliebten, aber auch nicht völlig unbeliebten, ne? Wir sehen jetzt schon 42% unserer Umfrageteilnehmer wollen sich das Ding kaufen. Also dann seid ihr doch damit jetzt automatisch auch auf dieser wunderschönen neuen mobilen Plattform und könnt eure Spiele dann vielleicht auch noch mehr Leuten verkaufen, die sie an einem stationären Desktop-PC vielleicht nicht gekauft hätten. Und gerade weil du Ubisoft erwähnt hast, ne, die sind ja mit ihren Spielen nicht mehr auf Steam. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass sie sich das nochmal überlegen und irgendwann sagen, okay, vielleicht kommen wir doch wieder zurück und nehmen Steam mit. Denn natürlich muss man sagen, das Steam Deck soll eine offene Plattform sein und du kannst Windows drauf installieren und dann kannst du da auch den Epic Store und sowas alles installieren. Aber wer macht denn sowas? Ich bin schon völlig überfordert, wenn ich auf meinem Desktop-PC und da ist Windows drauf, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss Windows 10 neu installieren, habe überhaupt keinen Bock. Also bin ich überfordert in technischer Hinsicht, ich kann das schon, aber es nervt halt. Und genauso wäre ich genervt, das jetzt erst auf meinem Steam Deck machen zu müssen, sondern ich nutze halt dann die Plattform, die es mir direkt anbietet. Und das heißt halt SteamOS. Also vielleicht ist das auch ein kleiner Faktor, dass Valve gesagt hat, naja, vielleicht kommen da ein paar zurück. Ich nehme das als Zustimmung, dass ihr einfach nichts dazu sagt. Immer, ja, wenn keiner was sagt, habe ich recht.
Stille Zustimmung, wie ich immer so schön sage in Meetings.
Gar keine so Verschwörungstheorien ausgedacht, ehrlich gesagt. Ich denke mir immer, also die eigentliche Killer-Applikation ist halt Steam selbst, dass du schon so viele Spiele dabei bist, nicht extra kaufen musst.
Das stimmt.
Und das, wie ich am Anfang, oder wie du am Anfang gesagt hast, vielleicht hätten die das ganz anders bewerben sollen. Vielleicht sollten sie über diese Pile of Shame-Geschichte gehen.
Ja, aber das, ich meine, es ist ja tatsächlich ein wichtiger Faktor. Ich meine, ich habe selber bei Steam hunderte Spiele und dann zu sagen, okay, du hast ja dieses, du musst es nicht noch mal kaufen, um es jetzt auf einem Mobilgerät spielen zu können. Ich muss Hades nicht für, also ich muss es eh nicht, also niemand zwingt mich, ja, aber ich muss es mir halt nicht extra kaufen für mein Mobilgerät, für das Steam Deck, wenn ich es da erleben möchte, wie es bei der Switch der Fall wäre, wo ich es dann noch mal kaufen müsste, wenn ich es auf dem PC schon hätte. Also ich glaube, das ist schon noch mal ein interessanter Faktor.
Siehst du, und ich habe mit dem Kauf gewartet, bis Hades auf der Switch rausgekommen ist. So schaut es nämlich aus.
Das habe ich auch. Das habe ich tatsächlich auch, weil das sind für mich perfekte Mobilspiele, hatte ich vorhin ja auch schon gesagt. Um das vielleicht noch zu ergänzen, was wir auch gerade über die anderen gesagt haben, wie gesagt, Nvidia engagiert sich auch in diesem Bereich. Es gibt von Dell Alienware ein Konzept, das heißt UFO. Das haben sie auf der CES-Messe 2020 präsentiert. Seitdem nicht mehr. Also da ist ziemlich Funkstille. Wahrscheinlich wird daran noch gefeilt jetzt. Aber auch das war so ein Tablet-PC mit abnehmbaren Controllern im Prinzip, wie die Switch. Es gibt von Lenovo ein Konzept, oder nicht ein Konzept, sondern das ist, glaube ich, schon ein bisschen weiter, das Lavie Mini. Das ist auch so ein kleiner, kann man sich vorstellen, wie so ein kleiner Laptop mit einer kleinen Tastatur dran, die man so umklappen kann, so dass es halt mehr oder weniger ein Tablet ist. Und auch da kann man dann so eine Schale dran stöpseln mit Game-Controllern. Und es gibt, das hast du schon erwähnt, auf Indiegogo, auf Kickstarter, auch crowdgefundete Handheld-Gaming-PCs. Sehr viel auch von chinesischen Unternehmen, die aber auch Werbung damit machen. Hey, darauf, auf unserem Gaming-PC kannst du AAA-Spiele in 60 FPS flüssig spielen. Red Dead Redemption 2 wird dann da präsentiert und Konsorten. Ja, weiß man's, ne? Also halt ein Teil davon ist auch schon in der Auslieferung. Also mal gucken, wie gut die dann sind. Meine Frage wäre eher, ist das die Keimzelle eines neuen Marktes, eines neuen Handheld-Marktes? Oder wird es die Switch geben, das große Ding oben am Horizont, nach dem alle streben, aber es nicht erreichen werden? Wie gesagt, über 85 Millionen mal verkauft. Und halt dann noch so ein paar Nerd-Produkte wie das Steam Deck, die halt sich aber jetzt nicht an die große Masse wenden.
Ich bin ja heute in Krawallstimmung. Nie im Leben. Nie im Leben. Es gibt keinen. Es gibt keinen PC-Gaming-Handheld-Markt. Der existiert nicht. Das sind nette kleine Spielsachen, genauso wie es auch von diversen Laptop-Herstellern ja so coole Kombinationen gibt, die du dann nach links und rechts aufklappen, umdrehen kannst und Sachen anstöpseln. Alles wunderbar, aber das ist nichts, wo ein Rockstar drüber nachdenkt, hey, da bringen wir jetzt aber mal GTA 6 für raus. Wenn wir nicht auf Handheld, wenn wir dieses Spiel nicht auf das UFO bringen, GTA 6 nicht aufs UFO bringen, dann haben wir ein Problem. Nein, also das klingt ja schon albern, wenn ich sage. Auch da wieder, es fehlt einfach neben der Hardware, die Hardware allein, das zeigen einfach, jetzt muss man so offen sagen, 40 Jahre Gaming-Geschichte, Du brauchst die System Seller. Und wenn du die nicht hast, wird das Ding nicht funktionieren. Du brauchst eine gute Hardware und du brauchst ja nicht mal eine leistungsstarke Hardware, sondern du brauchst eine Hardware, die, ja, auf Englisch gibt es das schöne Wort accessible ist, also wo du einfach, das drückst du jemanden in die Hand, du kannst sofort damit umgehen. Und vor allen Dingen, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wir, also ist jetzt kein Vorwurf, aber wir tun so ein bisschen so, als würde jetzt irgendwie, das könnte so rüberkommen, als würden irgendwie jetzt das Steam Deck oder wäre Steam Deck und was es da nicht noch vielleicht noch alles geben wird oder die Switch, selbst die Switch, eine Gefahr für Mobile Gaming. Nein. Ja. Ja. Mobile Gaming ist gigantisch. Wer heute 12, 13 ist, ja, da ist eine Switch noch ganz sexy, aber Hauptsache, sie können Brawl Stars auf dem iPhone zocken. Also sind wir mal, und auch da, da wächst eine neue Generation daran. Das ist vielleicht ein bisschen traurig aus meiner alter Sack-Sicht. Aber Mobile Gaming, Handyspiele, das wird nicht verschwinden und das wird auch von einem Steam Deck nicht attackiert werden können und auch von keiner anderen PC-basierten Handheld-Konsole. Nie im Leben, glaube ich nicht dran.
Definitiv, wir nehmen jetzt einen Tag, nachdem wir diesen Podcast, also morgen Abend im Prinzip aus Sicht jetzt, nehmen wir einen Podcast auf über Tencent. Und die Recherche zu einem Podcast über Tencent macht dir nochmal bewusst, wie groß der Mobile-Markt eigentlich ist und wie viel Geld dort insgesamt verdient wird. Nämlich, ich glaube, was war es? 80% aller Spieleumsätze weltweit entfallen auf Free-to-Play-Mobile oder so. Also das ist einfach gigantisch. Und natürlich ist sowas wie das Steam Deck, ist sowas wie die Switch keine Gefahr zum Mobile-Markt, sondern deswegen nenne ich es auch immer Hardcore-Mobile. Das ist halt eine Ergänzung, wenn ich sage, und ich bin auch niemand, der sagt, alle Mobile-Spiele sind doof, sondern es gibt coole, Polytopia ist ein cooles Spiel, so ein paar andere. Ich brauche immer so ein kleines Spiel, was ich spielen kann im Flugzeug, wenn ich nervös bin, weil es wackelt, wo ich mich mit ablenken kann und das idealerweise auf dem Handy, auch mit Touch-Steuerung und so, weil es dich schön beschäftigt. Also ich sage nicht, dass die das ablösen, sondern es ist halt eine Ergänzung zu dem Smartphone-Spielemarkt, was man dann auf der Switch spielen kann und dann in Zukunft auch auf
dem Steam Deck. Und es ist ja auch nur in Relation klein. Muss ich mir vorstellen, woher das Ganze kommt. Und jetzt hast du halt so viele Leute, die Handys haben, ist natürlich wesentlich größer. Aber wenn die, keine Ahnung, jetzt sagen wir mal wirklich 5 Millionen Stück vom Steam Deck verkaufen, dann ist ja das doch noch einiges. Das ist nicht nix.
Ja, stell dir vor, in 5 Jahren hat jeder ein Steam Deck. Sitzen alle Leute morgens in der S-Bahn, haben ein Steam Deck in der Hand. Das ist die Zukunft. Na, schwer vorstellbar, glaube ich. Es wäre lustig, ja, aber knifflig. Nun gut, das war ein Podcast zum Thema, wie verrückt ist Valve? Jetzt, wir können noch vielleicht zum Abschluss spontan, was glaubt ihr, ist das nächste Ding, was Valve macht nach dem Steam Deck? Die nächste verrückte Idee?
Alex.
Ich hoffe auf eine Index 2. Nicht ganz so verrückt, aber
super abgefahren.
Größeres Display und so weiter. Größeres Display, das ist so meine Hoffnung.
Pass auf, ich werde noch verrückter. Ich glaube, das nächste große Ding von Valve nach dem Steam Deck wird wieder ein richtiges eigenes Spiel sein.
Schockschwere Not.
Oha, okay. Aha, darauf kommen wir zurück. Ja, wir werden das alles, ne, all die Thesen dieses Podcasts sind notiert und wir werden sie überprüfen. Wir werden natürlich auch unsere Antennen auf Seattle ausrichten, um einerseits zu erfahren, was als nächstes kommt von Valve, aber auch vor allem, um natürlich jetzt möglichst schnell mal ein Steam Deck in die Hand nehmen zu können und wirklich einschätzen zu können, was es kann, wie komfortabel es ist und wie die Performance aussieht der Spiele, die dann drauf laufen. Vielen Dank, Heiko. Vielen Dank, Alex, dass ihr dabei wart. War ein toller Talk, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Keine Ahnung, warum ich heute so aggro war. Es tut mir leid.
Nö, ist doch super.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.